1. Korinther, Kapitel 12, die Verse 12 bis 31. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und umso wenig Anständige erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringen Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gäbe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfsleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten? Sind etwa alle Lehrer? Haben etwa alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilung? Reden alle in Sprachen? Können alle auslegen? Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und ich will euch zeigen, ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, dein Geist gibt Leben. Und dein Geist gibt Leben durch dein Wort. Und so bitten wir, Herr, dass du uns durch deinen Geist, Herr, zeigst, was dein Wort bedeutet, was deine Worte für uns als Gemeinde hier in Berlin bedeuten und wie wir, Herr, diese Wahrheiten in unserem Alltag und unserem Leben als Gemeinde anwenden können. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Als ich 11 war, ich glaube zumindest war so, als ich 11 war, habe ich mir beim Hockeyspielen meinen Arm gebrochen. Ich meine jetzt hier nicht so auf dem Feld rumlaufen, sondern wir hatten Inlineskates und haben auf der Straße gespielt und ich bin dumm gefallen und habe meinen Arm gebrochen. Es war an sich nicht weiter dramatisch, aber als ich mit meinem eingegipsten Arm nach Hause kam, hatte ich Fragen. Und es klingt jetzt amüsant, aber es sind Fragen, die man sich in dem Alter stellt. Wie soll ich mit diesem Ding am Arm schlafen? Wie ist es überhaupt möglich? Wie soll ich mit diesem Gips am Arm in meine Pullover reinkommen? Es war ungefähr November, also man musste sich etwas wärmer anziehen. Und wie soll ich mit diesem Ding am Arm Hockey spielen? Das war eigentlich meine wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe. Und meine Mutter hat mir gesagt, gar nicht. Woran ich mich 60% der Zeit vielleicht gehalten habe. Unabhängig davon, was ich realisiert habe, es war keine schlimme Verletzung, es war nichts Dramatisches. Mein linker Arm war einfach eingegipst, der Bruch war auch nicht kompliziert, ich musste nicht operiert werden, nichts. Aber mein Körper hat nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich normalerweise funktioniert hat. Ich konnte ihn nicht mehr so nutzen, wie ich es gewohnt war, ihn zu nutzen. Obwohl es nur ein einfacher Bruch war, hat sich einiges verändert. Und genau das Bild benutzt Paulus im Prinzip. Das Bild von einem Körper und er sagt, dass alle Teile in diesem Körper wichtig sind, damit der Körper so funktioniert, wie er funktionieren sollte. Seht ihr, in Vers 36 sagt er, wenn ein Glied des Körpers leidet, dann leidet der ganze Körper. Was Paulus hier zum Ausdruck bringen will, was für die Gemeinde in Korinth wichtig war und was wir uns immer wieder, woran wir uns immer wieder erinnern sollen, ist, wir können uns selbst nicht unabhängig von diesem Körper, von diesem Leib Christi sehen und wir können auch andere Christen nicht unabhängig von diesem Körper, von diesem Leib Christi betrachten. Wir sind alle zusammen der Körper Christi. Paulus sagt, ihr aber seid der Leib Christi. Ihr alle, ihr seid der Leib Christi. Deswegen, weil wir der Leib sind und weil wir alle zusammen der Leib sind, habe ich der Predigt den Titel gegeben, wir sind alle eins. Wir sind alle eins. Und wir werden das betrachten. Das Erste, was wir hier betrachten wollen, ist die Wahrheit in unserem Abschnitt oder die Wahrheit, die den Abschnitt einrahmt, die wir am Anfang sehen und die wir am Ende des Abschnitts sehen, nämlich die Wahrheit, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wir müssen zusammenarbeiten. Ich habe den Titel gegeben, Christus und sein Körper. Denn das ist das, worum es hier geht, wenn wir zusammenarbeiten. Auf die Verse 12 und 13 schauen, müsste uns auffallen oder fällt uns auf, dass das Wort einer oft vorkommt. Oder das Wort alle und viele. Und das sind die Worte, die Paulus in Kontrast setzt. Einer, ein Körper, ein Leib. Und viele und wir alle. Und Paulus benutzt diese Worte, um eine Sache deutlich zu machen, nämlich, dass wir alle eins sind. Wir alle zusammen sind der eine Körper Christi. Das ist eine wichtige Wahrheit. Eine wichtige Wahrheit, die wir verstehen müssen. Die Gemeinde in Korinth war gespalten. Es gab unterschiedliche Gründe. Wir hatten das letzte Woche schon mal angesprochen und die Wochen davor. Man hat am Ende verschiedene Parteien, verschiedene Gruppen in der Gemeinde, die sich gegenseitig ausgespielt haben. Aber jetzt sagt Paulus hier zu dieser Gemeinde, das funktioniert nicht, weil ihr ein Körper Christi seid. Und Paulus benutzt von Anfang an dieses Bild des menschlichen Körpers, um deutlich zu machen, worum es geht. Er sagt, es gibt nur einen Körper und dieser eine Körper hat viele Glieder. Es gibt nur einen Christus, also auch nur einen Körper Christi und dieser eine Körper hat viele unterschiedliche Glieder. Wir sind alle unterschiedliche Glieder, alle unterschiedliche Teile dieses Körpers. Aber ihr in Korinth verhaltet euch so, als wärt ihr alle ein eigener Leib Christi, ein eigener Körper. Ihr verhaltet euch so, als gäbe es zwei oder drei oder vielleicht sogar vier verschiedene Körper Christi. Und wir können es verstehen, wahrscheinlich ist es auch natürlich gewachsen, je größer eine Gruppe wird, umso mehr verschiedene Gruppen entstehen in einer Gruppe. Und einige von euch kommen vielleicht aus Gemeinden, die größer sind oder kennen größere Gemeinden und das ist normal, dass man nicht mehr jeden kennt in der Gemeinde. Wenn ich in zwei Wochen in den USA sein werde, werde ich eine Gemeinde besuchen, die einen Gottesdienstraum für 3000 Gottesdienstbesucher gebaut hat. Und natürlich, wenn man 3000 Leute am Sonntag in einem Gottesdienst sitzen hat, kann man nicht mehr jeden kennen. Und es scheint natürlich zu sein, dass da Gruppen entstehen. Aber in Korinth herrscht ein ganz anderes Problem. In Korinth ging es nicht darum, dass man nicht mehr jeden kannte. Es ging darum, dass man sich untereinander gestritten hat. Die Gemeinde war vielleicht gerade mal 50 Leute groß. Nicht so riesig, wie wir uns das oft vorstellen. Es waren vielleicht maximal 50 Leute. Und dennoch haben sie sich untereinander gestritten, anstatt miteinander zu arbeiten. Und Paulus sagt jetzt in Vers 13, egal wer du bist oder warst, ob Jude oder Grieche, ob Freier oder Knecht, du bist ein Teil dieses Körpers Christi, weil du in diesen Körper hineingetauft worden bist. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Durch die Wiedergeburt sind wir alle in den einen Leib Christi hineingetauft worden. Seht ihr, das ist der Zusammenhang, den Paulus hier macht. Es ist ein Geist, der uns in einen Körper tauft. Es gibt nur einen Heiligen Geist und dieser eine Heilige Geist fügt uns alle zu einem Leib zusammen. Ein Theologe hat dazu geschrieben, wenn uns der Geist Gottes zu Christus, mit Christus vereint, vereint er uns automatisch auch mit dem Körper Christi. Wir können nicht davon reden, dass wir zu Christus gehören, aber nicht zur Gemeinde gehören. Oder wie es die Kirchenväter gesagt haben, wer Gott zum Vater hat, der muss auch die Kirche zur Mutter haben. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Zu Christus gehören bedeutet zum Leib Christi gehören. Und dann sagt Paulus sogar, dass wir alle getränkt wurden zu einem Geist oder besser übersetzt, wir sind alle in oder mit dem einen Geist getränkt worden. Es hat hier eine Sprache von Trinken, aber nicht nur von einem Schluck trinken, sondern mit übermäßig viel trinken, so sehr trinken, dass man darin getränkt ist, dass man trieft von dem Ganzen. Wir sind in diesen Heiligen Geist getränkt worden, weil wir durch ihn in den Leib Christi hineingefügt worden sind. Jetzt sagt uns Paulus auch, dass wenn wir Teil dieses Körpers sind und wir alle sind Teil dieses Körpers, hat jeder eine Rolle. Jeder hat eine Aufgabe. Jeder hat eine Gabe bekommen, die Gott ihm gegeben hat. Und mit diesen Gaben sollen wir nicht uns, sondern dem Leib Christi dienen. Seht ihr am Ende in den Versen 27 bis 31, fasst Paulus sein ganzes Argument zusammen und kommt wieder auf den gleichen Punkt und sagt, verschiedene Menschen haben verschiedene Gaben und all diese Gaben sollen genutzt werden. Keiner soll sich mit seiner Gabe präsentieren, sondern jeder soll die Gabe nutzen, um der Gemeinde zu dienen. Und es gibt unterschiedliche Gaben, aber keiner der Christen ist besser als ein anderer. Jeder soll seine Rolle annehmen. Es gab Apostel und Propheten, um das Neue Testament zu schreiben. Es gab Lehrer. Es gab andere, die die Gemeinde leiten konnten. Und jeder sollte seine Gemeinde nutzen. Und keiner war besser und keiner war schlechter. Paulus nutzt hier sogar Personengruppen, die in Korinth nicht vorhanden waren, nämlich Apostel. Und er sagt, als erstes sind da Apostel. Aber er sagt dann, aber das ist uninteressant. Denn ihr habt eure Gaben, die ihr nutzen sollt. Wir sehen also, was Paulus deutlich machen will, ist, dass wir alle eins sind und dass wir alle als ein Teil dieses einen Körpers fungieren sollen. Wir sind Christi Leib. Das ist das Erste, was wir gesehen haben. Und das Zweite, was wir betrachten wollen, ist die Frage, wie wir über uns denken innerhalb dieses Leibes oder im Verhältnis zu diesem Körper Christi. Und der zweite Punkt lautet deswegen, wie wir über uns denken. Und das ist der Teil, den wir lieben, weil wir denken gerne über uns nach und wir denken gerne darüber nach, wer wir gerne wären oder wie uns die Leute sehen sollten, wie wir uns am liebsten präsentieren wollten. Und auch der Mensch, der sich am einfachsten kleidet, macht sich morgens Gedanken, was er anzieht und wie es auf andere Menschen wirkt und wenn wir es unterbewusst machen. Das ist das, wie wir Menschen funktionieren. Wir wollen was Besonderes sein, das hatte ich letzte Woche schon erwähnt. Und Paulus spricht hier eigentlich zwei Probleme in der Gemeinde an. Oder zwei Probleme, die entstehen können. Die Ursache dafür ist eben unser Stolz, dass wir was Besonderes sein wollen oder besser sein wollen als unsere Geschwister. Und hierfür benutzt der Apostel am Ende dieses wunderbare Bild von einem Körper. Und wenn man dieses Bild durchliest, dann könnte man lachen, weil alle Elemente da sind. Das sind Körperteile, die miteinander reden. Und das sind Körperteile, die Dinge sagen, die keinen Sinn ergeben. Und all diese Dinge sind lustiger. Paulus benutzt dieses Bild, um einen Punkt deutlich zu machen. Er sagt, der Fuß kann ich auf einmal sagen, ich gehöre nicht mehr zum Körper, weil ich keine Hand bin. Und die Hand kann ich sagen, ich bin kein Auge. Oder das Ohr kann ich sagen, ich gehöre nicht dazu, weil ich kein Auge bin. Und Paulus fragt jedes Mal, gehört es deswegen nicht mehr zum Körper? Nur weil es das behauptet, ist es deswegen nicht mehr Teil des Körpers. Jedes Organ, sagt Paulus, jeder Teil unseres Körpers, jeder Finger ist wichtig. Wir brauchen alles. Wir müssen uns nur mal eine kleine Verletzung zuziehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal am Papier geschnitten habt, am Zeigefinger, und dann versucht habt, weiterzuschreiben. Es ist einfach schmerzhaft. Und es funktioniert zwar, aber es funktioniert nicht mehr so gut. Jedes Teil in unserem Körper, jedes kleinste Glied ist wichtig. Was würdet ihr machen, wenn ihr keine Augen hättet? Oder wenn ihr keine Ohren hättet, sondern nur Augen, wie Paulus es hier sagt? Ihr könntet nicht mehr hören, wenn eure Freunde mit euch reden. Ihr könntet am Morgen die Vögel nicht mehr zwitschern hören. Ihr könntet, und das ist vielleicht das Schlimmste, eure Eltern nicht mehr hören, wenn sie euch etwas sagen. Aber was wäre, wenn ihr nur Ohren hättet und ihr hättet keine Nase mehr und ihr könntet nicht mehr riechen? Was ist mit all den Düften, die wir täglich wahrnehmen? Wir wüssten nicht, wie gut unser Essen riecht. Oder wir könnten uns nicht mehr an den Blumen erfreuen, die euch der Mann mitbringt, um euch eine Freude zu machen, weil ihr sie nicht mehr riechen könntet. Wenn wir durch den Wald spazieren, wir würden all die Düfte nicht mehr wahrnehmen, die die Natur mit sich bringt. Seht ihr, wenn wir über unseren Körper nachdenken und darüber nachdenken, wenn ein Organ fehlt, wenn ein Glied fehlt, dann ist es für uns logisch und macht Sinn, dass jeder Teil in unserem Körper wichtig ist und dass wir Aufgaben haben für jeden Teil in unserem Körper. Vers 18 schreibt Paulus: Nun aber hat Gott die Glieder jedes einzelne von ihnen so im Leib eingefügt, wie er wollte. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe da der Leib? Wir verstehen diese Wahrheit, wenn wir unseren Körper betrachten. Aber warum verstehen wir oft diese Wahrheit nicht, wenn wir die Gemeinde Jesu Christi betrachten? Wie oft hat uns unser Stolz erzählt, wir sind etwas Besonderes? Oder hat uns gesagt, wir müssten eigentlich etwas Besseres sein, wir haben was Besseres verdient? Und wie oft denken wir, die Gemeinde muss eigentlich wissen, wie wichtig ich bin? Oder vielleicht denkt der eine oder andere, wenn ich predigen würde, dann würde die Gemeinde mich sehen und wüsste, was ich zu sagen habe. Oder wenn ich diesen einen Dienst tun könnte für den Herrn, dann wäre ich so bekannt. Und wenn ich begabter wäre, dann würden mich alle in der Gemeinde bewundern. Und vielleicht denken wir sogar, ich bin besser als der Rest der Gemeinde. Ich bin gebildeter als der Rest der Gemeinde. Ich habe viel mehr gelernt und studiert. Ich bin viel öfter da im Gottesdienst als die anderen. Ich bin regelmäßig da zu allen Veranstaltungen. Oder wir drehen es um und denken sogar schlecht von uns und sagen, weil ich nicht die Gabe habe, gehöre ich gar nicht so dazu. Wenn ich habe gar keine richtige Aufgabe. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn wir Mittagessen haben, dann bringe ich nur Aufbackpizza mit und ich kann nichts Richtiges kochen. Und man kann in alle möglichen Gedankengänge kommen. Aber die Wahrheit bleibt bestehen. Du gehörst dazu. Du gehörst zum Leib Christi. Und du kannst nicht sagen, du gehörst nicht dazu. Und selbst wenn du es behauptest, die Wahrheit bleibt bestehen. Du bist Teil des Körpers Christi. Und du hast eine Rolle. Wir alle haben eine Rolle. So wie unsere Hände eine Rolle in unserem Körper haben, unsere Füße, so haben jeder einzelne von uns eine Rolle im Körper Christi. Wir haben also gesehen, wir können nicht von uns sagen, dass wir nicht dazugehören. Wir können nicht von anderen sagen, dass sie nicht dazugehören. Genau, das ist die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, wie wir über unsere Geschwister denken. Wie denken wir über uns selbst und wie denken wir über unsere Geschwister? Jeder Teil des Körpers wird gebraucht. Wir können uns eben nicht in unserem Stolz erheben und sagen, du bist unwichtig. Du kannst zwar sonntags gerne kommen, aber so richtig brauchen wir dich nicht. Das funktioniert nicht. Das ist falsch. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, du wirst nicht benötigt, sagt Paulus. Und der Kopf kann auch nicht zu den Füßen sagen, ihr werdet nicht benötigt. Ohne Hände könnten wir nichts mehr machen, ohne Füße könnten wir nirgendwo mehr hingehen im Körper. Und wir wissen das, doch in der Gemeinde müssen wir das umsetzen. Wir müssen es praktisch anwenden. Auch die Geschwister, die man oft nicht so laut hört, sind wichtig. Die man vielleicht leicht übersieht, die von ihrer Persönlichkeit her nicht so prominent sind, nicht so auffallend sind. Auch die gehören zu unserem Körper Christi. Und sie werden gebraucht. Paulus sagt sogar, vielmehr sind sogar die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Wer hätte das gedacht? In einer Zeit, die vor allem von Evolutionstheorie geprägt ist, in der der Stärkere gewinnt, in der es immer darum geht, der Stärkste und Beste zu sein, in der es darum geht, sich überall beweisen zu können, soll der Schwächere das sein, was benötigt wird im Leib Christi. Wer natürlich geprägt, wer die besseren Noten hat, bekommt den besseren Job. Wer sich besser durchsetzen kann, bekommt die Beförderung. Wer schneller ist, gewinnt das Spiel oder den Wettbewerb. Wer stärker ist, hat einen Vorteil im Leben. Es geht immer darum, besser, größer, stärker zu sein. Doch Paulus sagt uns, die schwachen Glieder sind wichtig, sie sind notwendig. Und dann sagt er sogar, dass wir uns um die Teile unseres Körpers mehr kümmern als um andere, weil sie es nicht nötig haben. Und so soll es auch in der Gemeinde sein. Seht ihr, in der Gemeinde in Korinth ging es darum, gesehen zu werden. Es ging darum, jemand zu sein. Es ging darum, zu beweisen. Man hatte seine Vorbilder. Vielleicht diesen Gladiator, der es geschafft hat, alle seine Kämpfe bis jetzt zu gewinnen. Und der immer mehr Ruhm und Ehre errungen hat. Und am Ende, am Anfang, war er nur ein Sklave, der in die Arena geschubst worden ist. Der Underdog, der zum Held geworden ist. Was für ein Vorbild war das vielleicht für andere Sklaven? Oder dieser eine Sportler, der bei jedem Wettkampf gewinnt, der die Rennstrecke schneller läuft als jeder andere. Und dann waren da vielleicht eher die geistig Geprägten, die sie Philosophen bewundert haben, die so viel wussten und die auf alles eine Antwort hatten. Oder die Redner, die ganze Stadien gefüllt haben und alle unterhalten haben. Man hat in dieser Kultur gelebt und es ging in dieser Kultur darum zu beweisen, wer ist schneller, größer, stärker, besser. Das ist ein bisschen so wie bei uns, oder? Ich kann die Frage stellen, wer ist dein großer Held? Wer ist der, den du bewunderst, dein großes Vorbild? Vielleicht dein Lieblingsmusiker? Seht ihr, wir neigen selbst immer noch dazu, die Großen zu verehren, die besser, stärker, schneller, größer sind. Aber Paulus sagt, in der Gemeinde sollen wir auf die Geringen achten, die Schwachen, die nicht so prominent sind. Wir sollen die Geschwister schätzen, die nicht immer ihre Meinung geben. Die Geschwister, die man vielleicht schnell übersieht, die Geschwister, die vielleicht nicht so viel machen, wie andere Geschwister. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringen Glied umso größere Ehre gab. Und dann sagt der Apostel, damit die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und denn darum geht es am Ende. Das ist das Bild, was Paulus uns hier deutlich machen will. Es geht nicht darum, dass wir zueinander sagen, ich bin besser oder du bist schlechter. Es geht darum, dass wir uns umeinander sorgen, füreinander da sind. Paulus ist mitten in der Diskussion um Geistesgaben und Paulus hat letzte Woche, haben wir gesehen, schon deutlich gemacht, dass es vor allem darum geht, einander zu dienen, für den anderen da zu sein mit der Gabe. Alle sollen einen Nutzen davon haben. Gott hat uns nicht hier als Gemeinde zusammengefügt, damit wir einen Wettkampf haben, wer der bessere Christ ist. Es geht darum zu sehen, wie wir füreinander sorgen können. Dass wir gemeinsam auf Christus schauen und gemeinsam füreinander da sind. Und Paulus fordert uns hier heraus. Er stellt uns indirekt die Frage, wie siehst du deine Geschwister? Wenn du sonntags morgens kommst, was denkst du über gewisse Geschwister, wenn sie in den Gottesdienst kommen? Vielleicht sind sie manchmal schwierig oder sie verhalten sich manchmal komisch. Ich meine, lass uns ehrlich sein, wir sind in einer Gemeinde, wo wir verschiedenste Kulturen haben. Und verschiedene Kulturen haben manchmal komische Angewohnheiten. Für uns, für die andere Kultur ist es ganz normal. Und unsere Aufgabe ist nicht, sie zu ignorieren oder sie zu meiden. Unsere Aufgabe ist, sie zu integrieren, sie mit teilhaben zu lassen, auf sie eingehen, sie versuchen zu verstehen, ihnen helfen zu können. Mit ihnen Zeit verbringen. Seht ihr, wir finden hier eines der besten Bilder, die die Bibel verwendet. Die Leute sagen immer, wenn man gute Bilder sehen will, dann muss man zu Jesus gehen. Aber Paulus hat ja ein mindestens genauso geniales Bild vom Körper. Er sagt, wir alle haben einen Körper. Wir alle können uns damit identifizieren. Täglich beschäftigen wir uns mit unserem Körper. Und wir wissen, wie wichtig es ist, dass alles in unserem Körper funktioniert. Allein schon, wenn man morgens aufwacht und schlecht geschlafen hat und ein bisschen Kopfschmerzen hat, läuft der Tag nicht so, wie er sonst läuft. Alles ist wichtig und alles wird benötigt. Und jeder Teil in unserem Körper hat eine andere Rolle und so hat jeder Christ in der Gemeinde eine andere Rolle. Wir sind alle durch den einen Geist in den einen Körper hineingetauft worden. Es gibt nur einen Leib Christi. Und du kannst dich nicht absondern und du kannst deine Geschwister nicht ausgrenzen. Jeder wird gebraucht. Also wir können es tun, wir können uns so verhalten. Aber wir können die Wahrheit nicht auflösen, dass jeder Teil dieses Körpers ist. Und Paulus macht es in den letzten Versen deutlich. Er listet diese Gaben auf und es sind vor allem die Gaben, die spektakulär wirken, die groß waren, die was Besonderes waren, die etwas deutlich gemacht haben, nämlich, dass etwas Neues begonnen hat, nämlich ein neues Volk Gottes, das in der Kirche sichtbar wird. Und Paulus listet diese Gaben auf und er sagt, am Ende strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gaben und ich will euch einen vortrefflicheren Weg zeigen. Und ich weiß nicht, wie viel Diskussionen ich schon darüber gelesen habe. Was sind jetzt diese vortrefflicheren Gaben? Aber ich weiß nicht, ob ich schon mal aufgefallen ist, das Kapitel, das daran anschließt, Kapitel 13, geht alles um Liebe. Und das ist der vorzüglichere Weg, den Paulus ihnen aufzeigt. Dass es darum geht, einander zu lieben. Es geht darum, füreinander da zu sein. Es geht nicht darum, sich aufzublähen, sondern Dinge zu ertragen. Es geht darum, sich miteinander oder es geht darum, miteinander Gott zu dienen. Es geht darum, füreinander zu sorgen. Ich denke, dazu fordert uns Paulus am Ende hier auf. Er spricht das Problem an, dazu wir neigen in unserem Stolz, dass wir uns mit unseren Gaben präsentieren wollen oder dass es Besseres sein wollen. Und Paulus sagt, wir sollen unsere Gaben nutzen, um uns zu dienen, um füreinander zu sorgen. Die Aufforderung, die Paulus uns hier gibt, ist am Ende, kümmert euch umeinander. Lasst uns beten.